Gott lässt sich heute Morgen entschuldigen, er musste nach Darna. Aber er kommt nächste Woche wieder. Nee, zum Glück nicht, gell? Das ist das Grandiose. Dass wir das auf der einen Seite sehen können und dass wir sagen können, wir beten dafür. Und das geht uns nahe. Fand ich stark, dass du das gleich aufgegriffen hast, weil es ging mir auch so die Woche, dass ich gedacht habe, boah, so viele Menschen. Und auf der anderen Seite, ich habe da gerade gebraucht, ihr seid mir egal. Sondern, dass er heute Morgen hier ist, unter uns. Und wir Gottesdienst feiern dürfen. Wir springen mal mitten rein. Abraham, 1. Mose 15. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham. Das ist doch ein guter Anfang für einen Sonntagmorgen, oder? In einer Schauung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird groß sein. Abraham aber sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich kinderlos dahin gehe und Eliezer aus Damaskus Erbe meines Hauses wird? Und Abraham sprach, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mein Haussklave mich beerben. Aber siehe, es erging an ihn das Wort des Herrn, nicht dieser wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn, er wird dein Erbe sein. Und er führte ihn nach draußen und sprach, blicke auf zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Beinahe hätte ich mir vermutlich die Passage heute Morgen sparen können. Also, ihr kennt die Geschichte. Und doch finde ich sie so zentral, dass sie auch hier und da gepredigt sein muss. Weil sie von einer der zentralsten Dinge spricht, glaube ich, die wir als Christen bewegen. Und das ist Gott und seine Verheißung. Ganz anderer Lebensstil, ganz andere Zeit, gell? Die uns da mit Abraham begegnet. Mir graust schon vor dem Tag, muss ich ehrlich sagen, an dem wir als Familie mal umziehen. Und ich bin mir sicher, dieser Tag wird kommen. Irgendwann wird dieser Tag kommen. Aber Abraham und seine Frau Sarai, die leben in Zelten. Das heißt, herumziehen ist Alltag für sie. Zwei Menschen, für die es Alltag ist, mit Gott unterwegs zu sein. Da schließt sich vielleicht der Kreis hin zu uns wieder. Der Lebensstil mag zwar ganz anders sein, aber Gott ist es nicht. Gott bleibt bei allem Wandel. Und Gott bleibt auch ein Gott, der mitgeht. Ein Gott, der in Bewegung setzt und in Bewegung mitgeht. Alles ändert sich, aber Gott nicht. Aber alles ändert sich, aber Gott geht mit. Ich bin der, ich bin da, lautet die erste Selbstvorstellung Gottes. Und das ist ganz unterschiedlich sichtbar in unserer Gemeinde, in meinem Leben, sicherlich auch in deinem Leben. Hier in diesem Abschnitt wird es für Abraham sichtbar, was das heißt, dass Gott mitgeht. Er ist nämlich schon eine lange Zeit mit Gott unterwegs. Das heißt aber nicht, dass Abraham derjenige ist, der jeden Tag Gottes Stimme hört. Sondern er wird gesandt und er geht. Und er geht an Gottes Hand. Und hier ist so ein Moment, wo ihm Gott unmittelbar begegnet. Hier wird es sichtbar. Das Wort Gottes erging an Abraham, heißt es in der Zürcher Übersetzung, die ich gern lese, etwas gestelzt. Das Wort Gottes ging an Abraham. So, Gott kommt in seinem Wort. Taucht an ein paar Stellen auch wieder auf. Ist super, oder? Gott kommt in seinem Wort. Also Gott spricht und Abraham begegnet ihm darin. Klingt jetzt unglaublich kompliziert, aber jeder von euch oder die meisten von euch haben bestimmt diese Erfahrung schon gemacht, dass Gott spricht. Sei es diese Stimme in unserem Kopf oder sei es direkt und hörbar im Raum. Sei es ein Traum, der nicht mehr weggeht. Oder dass wir um eine Gebetserhörung bitten und er antwortet. Und dann machen wir die Erfahrung, die hier vielleicht auch Abraham macht, woher auch diese gestellte Formulierung kommt. Nämlich nicht, dass wir Gott erst begegnen und dann spricht er, sondern Gott spricht und indem Gott spricht, merken wir, es ist Gott, der da spricht. Es kann nicht anders sein. Der Gedanke war davor nicht da. Der Traum war nicht meiner. Die Antwort war eindeutig. Und Abraham wird hier klar, was hier passiert, ist kein erstklassiges Selbstgespräch. Können wir vielleicht auch manchmal. Soll auch mal vorkommen, dass wir uns verhören. Aber was hier passiert, ist kein erstklassiges Selbstgespräch, sondern hier spricht Gott. Und er begegnet ihm in den Worten. Und eine Sache ist auffällig, die treffen wir überall quer durch die Bibel und die dürfen wir uns, glaube ich, hinter die Ohren schreiben, wenn es um Gottes Begegnungen geht. Wenn wir uns fragen, ist es Gott? Hier ist etwas auffällig, das sich fast wie ein Leitmotiv durchzieht. Gott stellt sich vor und er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du begreifst gerade, dass ich es wirklich bin, dass du dir das nicht einbildest. Oder dass du in deinem Kopf diese Worte formst. Oder durch einen anderen Mensch oder durch eine hörbare Stimme, ist mir egal, auf welche Weise. Aber du begreifst gerade, es ist keine Einbildung, ich bin es. Und jetzt kommt der Moment der Ehrfurcht. Kann ich damit umgehen? Fürchte dich nicht. Wir müssen keine Furcht haben vor der Gottesbegegnung. Nicht, weil wir nicht ehrfürchtig sein sollten, sondern weil Gott es ist, der es uns zuspricht. Fürchte dich nicht. Und dann spricht Gott von Schild, also Bewahrung und Lohn. Und was er hier sagt zu Abraham, wenn er sagt, ich bin dein großer Lohn, ist, ich bin deine Zukunft. Du kannst deine Zukunft nicht vergeigen, Abraham. Du bist auch nicht deines Glückes Schmied. Du musst sie nicht erobern. Und sie kann dir nicht geraubt werden. Du musst nicht vor ihr zittern, denn ich bin deine Zukunft. Wir erleben Abraham hier als einen Angefochtenen und als einen Verzagten, wage ich jetzt mal zu behaupten. Man könnte die Worte auch anders interpretieren, aber so habe ich ihn gelesen. Und das, obwohl das alles mit Gott doch so gut angefangen hat. Da war er so gut unterwegs, oder? Er, der eine rausgerufen, mit Gott unterwegs, mit ihm losgegangen, viele Herausforderungen gemeistert. Aber eine Frage ist im Laufe seines Lebens immer lauter geworden und sie beginnt an ihm zu nagen und man könnte sie ganz schlicht zusammenfassen, was wird aus mir? Was wird aus mir? Es hat doch so gut angefangen. Wir sind doch so weit zusammengekommen oder bin ich irgendwie irgendwann alleine weitergegangen? Sag mal, bin ich alleine? Wo bist denn du geblieben? Bist du gerade in Dana? Was wird aus mir? Am Anfang von Abrahams Weg, damals stand eine dreifache Verheißung. Volk, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Land, ich werde dir ein Land geben. Und Segen, ich werde dich segnen, du sollst ein Segen sein. So, Land hat er. Segen hat er auch, aber er hat keine Nachkommen. So, 2 von 3 ist eigentlich nicht schlecht, oder? Da könnte man doch sagen, passt eigentlich schon. Anscheinend für die Optimisten. Das Glas ist 2/3 voll. Aber wir sehen hier etwas, was wir sicherlich auch von uns selber kennen, nämlich dass 2/3 voll manchmal nicht ausreichend ist. Wenn das, was uns Not tut, das letzte Drittel ist. Abraham. Es gibt eine Menge Leute, die genau dieses Problem haben. Es gibt es. Und viele davon müssen sich auch damit abfinden. Und manche Menschen wollen noch nicht mal Kinder. Und manche Menschen wünschen sich nichts sehnlicher und bekommen keine. Aber wir müssen, damit wir nicht nur bei dem Thema bleiben, den Sprung hier zu Abraham schaffen und seinem Denken, sonst verstehen wir, glaube ich, sein Problem falsch. Für Abraham geht es hier nicht um einen Wunsch, sondern für ihn entscheidet sich an dieser Stelle die Ewigkeitsfrage. Er hat nämlich noch nicht in der Form, wie wir das haben, Auferstehungshoffnung. Er läuft nicht auf ewiges Leben hin. Das verstehen die Menschen erst nach und nach, offenbart Gott erst nach und nach. Ist eigentlich ein Gedanke, der im Alten Testament nur ganz vereinzelt auftaucht und erst später. Die Hoffnung der alttestamentlichen Menschen lastet darauf, in ihren Kindern weiterzuleben. Hier wird garantiert, dass sie nicht vergessen werden. Und in den Kindern werden sie auch Teilhaber der eigentlichen Verheißung. Also für Abraham ist die Verheißung eine, die über sein Leben hinausgeht. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ist klar, das ist nicht etwas, was er noch erlebt. Sondern das ist die Erfüllung der Verheißung. Darin lebst du weiter. Du, Stammvater dieses Volkes. Oder eben auch nicht. Also ohne Nachkommen keine Zukunft. Deshalb haben auch die Stammbäume so einen irre hohen Stellenwert, den wir manchmal gar nicht nachvollziehen können. Wie können die denn so versessen drauf sein, dass die alle immer nachvollziehen, wer in welcher Stammfolge? Darin drückt sich Ewigkeitshoffnung aus. Gott geht seinen Weg mit meiner Familie weiter. Es stirbt nicht. Deshalb musste jeder Jude auch seinen Stammbaum kennen. Ist euch mal aufgefallen, dass der Stammbaum Jesu der letzte Stammbaum in der Bibel ist? Einfach mal so. Wenn was wegbricht und nicht mehr da ist, dann hat das meistens einen Grund. Und wir können darin erkennen, dass der Stammbaum nicht mehr relevant ist. Er hört ja nicht auf zu existieren, aber er verliert seine Wichtigkeit. Jesus als lebendige Hoffnung in die Welt getreten. Als Unterpfand dafür, dass auch wir auferstehen werden und die Stammbäume werden belanglos. Für Abraham ist es aber noch nicht so und deshalb verstehen wir vielleicht auch seine Zweifel in dieser Nacht. Was wird jetzt aus mir? Hast du mich in meinem Leben reich gesegnet, aber das war's dann. Deckel zu, Klappe drauf. Wird mein Name vergessen werden? Bleibt mein Leben ein flüchtiger Moment? Und diese Vertrauenskrise mit diesem Blick auf die Zukunft, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Abrahamsgeschichte. Immer wieder kommt er an diesen Punkt. Und da wird das Ding für uns relevant, glaube ich. Oft genug auch durch unser Leben. Da würde man unser Leben aufschreiben mit dieser Chronologie. Dann würden uns auch diese Pole begegnen, die wir bei Abraham sehen. Da bin ich mir sicher. Zumindest bei mir. So, dieses Gottvertrauen, dieses Gehen. Dieses mit Gott unterwegs sein und sein wollen. Und auf der anderen Seite diese angefochtenen Momente in der Nacht. Was wird aus mir? Was bleibt? Gott, was willst du mir geben? Und du kannst sie dir immer wieder verbieten, aber sie kommen trotzdem gern zurück. Was bringt mir jetzt der Glaube? Was bringt mir Gott? Und zwar nicht erst dann, wenn wir lebensbedrohlich krank sind oder wenn Lebensträume platzen, wenn wir wirklich an die Grenzen unseres Lebens kommen. Ich glaube, dann begegnet es uns meistens. die Frage. Dann entscheidet sich auch, was Vertrauen ist. Aber es begegnet uns manchmal auch so, an dem Punkt, wo wir müde geworden sind, wo wir sagen, was ist aus dem Einsatz geworden? Vielleicht gerade da, wo wir uns vor Gott eingesetzt haben. Was wird hier noch wachsen? Und ich weiß, da ist unsere gute christliche Formel immer genau dieses, du siehst das nicht. Du kannst nicht sehen, was Gott daraus noch alles macht. Das finde ich auch genau richtig. Aber manchmal wäre es schön, was davon zu sehen, oder? Etwas davon sehen zu dürfen, was Gott tut. Hat es sich gelohnt? Wenn wir uns die Frage verbieten, glaube ich, wie wir Erfolg in unserem Leben messen, dann ist es ein Rezept für Anfechtung. Also wenn wir von vornherein sagen, du darfst diese Frage gar nicht stellen, die Frage geht dadurch nicht weg. Wir verbieten sie uns nur. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir mit der Frage umgehen. Das soll ja nicht heißen, dass wir alles in unserem Leben an Erfolg messen müssen. Aber wir müssen uns fragen dürfen, Gott, wie sieht gelingendes Leben aus? Was möchtest du mir geben? Und das ist die Abrahamsfrage. Wann darf ich von gelingendem Leben sprechen? Wann darf ich sagen, es ist genug? Wann darf ich sagen, Gott hat mich gesegnet? Wir sind gut unterwegs. Wer Hoffnung hat, kann Angst überwinden. Meiner Generation wird vorgeworfen, dass sie extrem auf Sicht fährt. Es gibt ja immer so diese Generationenstudien, gell? Super sowas, wo alle Menschen über einen Kamm geschoren werden. Wenn man das Gefühl hat, man wird grundsätzlich leicht verfehlt und alle Generationen werden genau richtig dargestellt, außer die eigene. Habt ihr, ja, weiß nicht. Pragmatiker seien wir, sagt man. Und ich glaube, das stimmt auch oft. Das trifft es schon. Und ich habe viele in meiner Generation getroffen, die haben Zukunftsangst. So, das war bei uns schon ein Thema in der Schule. Da waren schon genug dabei, die haben gesagt, naja, wir werden ja eh nicht mehr alt. So, und bei uns war dieser Gedanke ganz stark mit Generation, Praktikum und Wohlstandsverlust verbunden. So, also diese Welt, in die wir hier hineingewachsen sind, die wird es so nicht mehr geben. So, jetzt gibt es eine Generation nach uns, die scheint damit irgendwie viel entspannter umzugehen. Das ist diese Generation Work-Life-Balance. Die sagen einfach, naja, dann arbeite ich halt nicht so viel. Ich will ja auch noch leben. Habe ich bei meinen Eltern gesehen, funktioniert nicht so optimal. Meine Eltern haben mir immer gesagt, arbeite nicht zu viel, also arbeite ich nicht zu viel. Bin ja nicht doof. So, nur nicht in die Trittmühle gelangen. Da ist auch irgendwie eine Angst drin. Und schon wieder scheint es so eine Generation, so eine Mischung aus Neid und Angst zu geben, aber die kommt dann interessanterweise, glaube ich, auch manchmal von der älteren Generation wieder, die dann wieder sagen, sag mal, können die Jungen überhaupt arbeiten? Was wird denn aus unserer Rente? Funktioniert das? Was wird denn das, wenn die in einen Job kommen? Geht dann Deutschland einen Bach runter? So, und gleichzeitig ist es genau diese Generation, die wiederum sagt, also jetzt müsst ihr aber mal ein bisschen aufpassen, damit wir überhaupt noch eine lebenswerte Erde antreffen. Also Klima. So, jede Generation hat ihre Ängste und die treffen alle irgendwo aufeinander. Und ich finde, man kann das ganz gut in den gesellschaftlichen, politischen Debatten auch beobachten. Und damit eine Gesellschaft funktioniert, glaube ich, muss sie eine gemeinsame Hoffnung finden. Da, wo es keine gemeinsame Hoffnung oder wo es überhaupt keine Hoffnung mehr gibt, da zerbricht eine Gesellschaft. Also nicht daran, dass es Ängste gibt. Das ist okay, das kann eine Gesellschaft ab. Auch nicht daran, dass es verschiedene Einstellungen gibt. Aber wo keine Hoffnung mehr ist, da zerbricht eine Gemeinschaft. Die können wir jetzt nicht machen. Aber wir sind irgendwo mal aufgefordert, Licht zu sein. An Hoffnung reinzusprechen. Und das, was Gott hier Abraham zuspricht, ist ein zentraler Fixpunkt für Hoffnung, die wir als Christen festhalten und dann auch weitergeben dürfen. Und nur wer Hoffnung hat, davon bin ich überzeugt, nur wer Hoffnung hat, kann Angst überwinden. So, das Gegenstück zu Angst ist nämlich nicht immer Mut. Das Gegenstück zur Angst, das, was uns dazu bringt, trotz Angst weiterzugehen, ist Hoffnung. Nur wer Hoffnung hat, kann Angst überwinden. Fürchte dich nicht. Das ist der häufigste Satz der Bibel. So, der Umkehrschluss würde bedeuten, und Umkehrschlüsse sind immer gefährlich, ich weiß, Furcht scheint eines unserer Hauptprobleme zu sein. Und ich glaube, wir tun uns auch deshalb so schwer mit Vertrauensschritten, weil wir immer irgendwo eine Angst dahinter haben. Und die Angst, die lähmt uns. Die Angst vor Blamage, die Angst vor Verachtung, die Angst vor sozialem Absturz, die Angst vor Scheitern, die Angst vor Verlieren, die Angst vor der Niederlage. Und wir wagen Dinge nicht, weil wir Angst vor Veränderung haben. Und in letzter Konsequenz ist es auch eine Angst vor dem Tod. Was, wenn ich an meinem Leben vorbeigelebt habe? Ich hätte es ja wenigstens so weiterleben können wie bisher. Aber wenn es sich jetzt ändert, vielleicht ändert es sich ja falsch. Abraham hat vielleicht hier Angst, sich verhört zu haben. Oder noch schlimmer, Angst, von Gott betrogen worden zu sein. Angst, das Gespött des ganzen Orients zu werden. Weil Abraham, hast du gehört? Das war der Irre, der losgezogen ist. Weiß nicht, was aus dem geworden ist. Der muss irgendwo allein in der Wüste gestorben sein. Angst, dass er seine Zukunft verliert. So, das Gegenstück zur Angst ist aber nicht Mut, das wäre billig. Also euch jetzt zu sagen, habt einfach keine Angst, habt Mut. Das Gegenstück von Angst ist Hoffnung. Solange die Angst größer ist als die Hoffnung, ändert sich nichts. Aber da, wo die Hoffnung größer wird als die Angst, da kommen Dinge in Bewegung. Aber deshalb wäre meine Frage, wie kriegen wir es hin, dass unsere Hoffnung größer wird als die Angst? Erster Versuch, indem wir unsere Augen einfach mal zumachen und einen Schritt ins Leere wagen. So frei nach dem Motto, einfach mal einen großen Schritt aufs Wasser. So, das machen Kinder manchmal so. Unser Kleiner hat die letzte Woche gelernt, aufzustehen. Was glaubt ihr, wie schnell er wieder auf den Hinterkopf geknallt ist? Und er hat gelernt, unser Fliesenboden ist hart. Ich find's erstaunlich, dass er es weiterhin macht. Kinder machen das so, die scheitern und sie lernen, es geht nicht so. Und das Erstaunliche an Kindern ist, dass sie weitermachen. Aber wir Erwachsenen, wir ziehen dann meistens gleich die Konsequenz. Großer Schritt ins Leere, einmal auf die Fresse geflogen und dann, nee, geht nicht. Kann ich nicht. Klappt nicht. So geht's nicht. So, das war jetzt aber auch nicht Hoffnung. Das war ein bisschen zu viel. Deshalb braucht es langsame Schritte und es braucht Vertrauen und Zuspruch. Ich bin bei dir, ich gehe mit. Und das tut Gott hier. Er fordert Abraham nicht auf, glaub doch einfach. Blas dich mal nicht so auf, Abraham. Ich habe schon so viel in deinem Leben getan, jetzt glaub einfach mal. Wird schon. Macht er nicht. Sondern Gott spricht ihm hier Hoffnung zu. Und Hoffnung ist ein erstaunliches Ding. Hoffnung ist ein Geschöpf des Wortes. Wisst ihr, was ein Geschöpf des Wortes ist? Die Schöpfung zum Beispiel ist ein Geschöpf des Wortes. Gott spricht und es wird. Da sehen wir, wie mächtig Worte sein können, wenn es schöpferische Worte sind. Und da, wo wir mit Gott ermutigen, wo wir seine Worte sprechen, da haben wir es genauso mit schöpferischen Worten zu tun. Hoffnung ist ein Geschöpf des Wortes. Das heißt, sie will ausgesprochen werden, es will Wahrheit ausgesprochen werden. Sie muss gehört werden. Manche Dinge müssen laut ausgesprochen werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns manche Dinge zusprechen. Deshalb ist es wichtig, dass am Ende eines Gottesdienstes ein Segen laut gesprochen wird. Über den können wir nicht verfügen. Wir können Segen nicht machen. Aber Segen ist auch ein Geschöpf des Wortes. Die Hoffnung, die dadurch in uns wächst, die wächst, weil Gott ihn uns zuspricht. Gott hat dich nicht vergessen. Zu Abraham spricht er hier, fürchte dich nicht. Ich sehe, wie deine Jahre vergehen. Ich spüre deine Zweifel wachsen. Ich fühle nach, wie du dich nach der Erfüllung deiner Wünsche sehnst. Und ich habe es noch im Griff. Immer noch. Deshalb fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Fürchte dich nicht vor der Veränderung. Fürchte dich nicht vor neuen Lebensverhältnissen. Fürchte dich nicht vor Herausforderungen. Fürchte dich nicht vor dem, was wie ein Berg vor dir steht. So, das größte Problem, glaube ich, sind nämlich oft nicht die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Das wissen wir doch gar nicht. In die steigern wir uns nur rein. Sondern die Ängste, die damit verbunden sind und die uns davon abhalten, den ersten Schritt zu gehen. So, und ich habe gesagt, es ist ein Geschöpf des Wortes. Das heißt, Gott begründet das Ganze hier auch. Er sagt auch, warum Abraham sich nicht zu fürchten braucht. Und er sagt, ich bin dein Schild und ich werde deinen Lohn groß machen. Das heißt, ja, ich versuche es uns mal ein bisschen zu übersetzen, weil es mit dem Lohn finde ich einen komplizierten Gedanke. Ich glaube, er will sagen, ich werde behüten und beschützend mit dir gehen. Da kommen Schlachten auf dich zu, Abraham. Wenn dir jemand Schlachten in deinem Leben verheißt, das ist eine interessante Art, Schlachten zu verheißen, ja? Es gibt Menschen, die kommen zu uns und sagen, oh, ich sehe eine schwere Zeit auf dich zukommen. Kann man so machen. Gott tut hier dasselbe. Aber es ist spannend, wie anders er es macht. Und hier sehen wir, dass Hoffnung ein Geschöpf des Wortes ist. Er sagt nämlich nicht, ich sehe Schlachten auf dich zukommen, das wird echt hässlich. Sondern er sagt, ich bin dein Schild. Den wirst du brauchen. Aber sei getrost, ich bin dein Schild. Zieh ruhig los. Und als Abraham dann seinen Kummer ausbreitet, da breitet Gott seine Verheißung aus. So, was ist es, was Gott hier Abraham an die Hand gibt? Nochmal, es sind nur Worte. Mehr nicht. Mehr gibt ihm Gott in diesem Moment nicht. Aber in zweiter Linie ist es ein Versprechen und die Bibel spricht eben von Verheißungen. Vertrauen wächst, wo wir im Glauben gehen. So, Abraham blickt in den Nachthimmel, in der Wüste, ohne Smog. Und was er da sieht, das muss atemberaubend gewesen sein. Für ihn steht das, was er da sieht, für Nachkommen. Damit für Zukunft. Damit für Ewigkeit. Was Abraham sieht, wenn er in den Nachthimmel blickt, ist Ewigkeit. Macht das mal. Nutzt mal eine dieser sternklaren Nächte. Blickt nach oben. Und das, was wir dort sehen, ist Gottes zukünftige Herrlichkeit. Die Verheißung seiner neuen Welt. Das ist nämlich das, was Ewigkeit für uns ist. Und sie zeigt sich eben nicht wie bei Abraham im Nachkommen, sondern sie zeigt sich im ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. So, Paulus schreibt dazu, ich bin gewiss, dass alle Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns einmal offenbart werden soll. Wenn der Gedanke, dass das Beste nicht hinter uns, sondern vor uns liegt, wurzelt in unserem Leben. So, ich will es euch nochmal zusprechen, ja? Ich bin gewiss, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns einmal offenbart werden soll. Das Beste liegt nicht hinter uns. Das Beste liegt vor uns. Wenn dieser Gedanke, dass das Beste vor dir liegt, wurzeln darf, dann bekommst du eine Gelassenheit, im Hier und Jetzt Dinge anzupacken. Und dann kommt eine spannende Formulierung für Glauben. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Was für ein Satz, oder? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Für Glauben steht hier ein Wort, das es mit übersetzt so ungefähr sich festmachen heißen würde. Das heißt, Abraham macht sich hier an dieser Verheißung Gottes fest. Ich bin Kletterer. Insofern fallen mir solche Dinge immer auf. Wenn ihr mal irgendwo klettern seid oder wart. Hier klingt er sich bei Gott ein. Wenn wir uns vertrauensvoll an Gott festmachen, dann ist das der Anfang von allem. Das ist auch der Anfang von echter Hoffnung. Das ist der Anfang für Frieden in deinem Herz. Und zwar für einen Frieden, der auch in der Angefochtenheit Bestand haben kann.